Gründungsmythen des Nationalismus. Bonus-Episode: Die USA. Im Hörbuch Gründungsmythen des Nationalismus haben wir von insgesamt 6 europäischen Ländern und ihren nationalen Mythen gehört. Und obwohl diese Länder, und das habe ich im Nachwort bereits zusammengefasst, eine sehr unterschiedliche Geschichte hatten, einige der Länder gerieten unter Fremdherrschaft, andere wiederum waren im Herzen von Kolonialreichen und Deutschland war irgendwo dazwischen, trotz all dem ähnelten sich die Mythen doch sehr. Es ging eigentlich immer um eines oder mehrere von 5 Dingen oder 5 Gründen für diese Mythen. Das war erstens die Kontinuität der Nation, zweitens eine nationale Einheit, die seit langer Vorzeit besteht, drittens eine mythische Verbindung zum Land, also zu dem Gebiet, auf dem das Land heute ist oder sein sollte, wie im Fall Ungarns, viertens eine gewisse Darstellung als Opfer und fünftens das Land als große Ausnahme, die Nation als Ausnahme der Geschichte und der normalen Entwicklung der Welt. Die USA sind in dem Kontext ein recht spannender Gegensatz, weil in vielen Dingen ähneln sich US-amerikanischer Nationalismus und der in Europa heute doch, aber es gibt eben große Unterschiede. Denn die USA sind ja bekanntlich ein kolonialer Staat, ist dementsprechend in der Geschichte nicht wirklich vergleichbar mit Europa und diese Unterschiede und doch Ähnlichkeiten lohnen sich ein bisschen näher anzuschauen und das wollen wir in diesem Bonuskapitel machen. Denn eine Sache wird in den USA schnell klar. Etwas, was in England und auch in Frankreich vielleicht begonnen wurde, ist ja die Erzählung der Ausnahme, des Exzeptionalismus. Und der wurde hier in Amerika zu einer ganz neuen Vollendung verbracht, sodass man heute Exzeptionalismus, und dieses Wort wird mir noch einige Male über die Lippen stolpern, dass man Exzeptionalismus ohne den Beisatz amerikanischer eigentlich kaum noch hört. Nehmen wir uns also diesen Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus und seine einigen Submythen etwas näher vor. So können wir vielleicht verstehen, wie in dieser Kolonie und diesem Melting Pot eine Nationsidee entstehen konnte und wie diese Mythen noch heute diese Nation und ihren Führungsanspruch in der Welt untermauern. Amerikanischer Exzeptionalismus ist erstmal die Idee, dass die USA einzigartig unter den Nationen der Welt und in der Geschichte ist. Sie bewegt sich somit außerhalb des normalen Weges, den andere Nationen beschreiten müssen, den normale Nationen beschreiten müssen. Und das ist etwas, was die USA tatsächlich sehr auszeichnet, aber gleichzeitig ein bisschen mehr eine Einstellung ist als ein echter Mythos. Und diese Einstellung wiederum lebt aber aus einer ganzen Reihe an anderen Mythen, weshalb wir uns diese jetzt zuerst mal anschauen wollen. Quasi diese Submythen, die konstituierenden Mythen des amerikanischen Exzeptionalismus. Im Kern sind das meiner Meinung nach 3, man kann das aber natürlich auch noch recht beliebig erweitern. Erstens wieder in chronologischer Reihenfolge die Puritaner, die Pilgerväter und ihr Promised Land im 17. Jahrhundert. Das ist quasi die religiöse Ebene des amerikanischen Exzeptionalismus. Zweitens die Gründerväter und die Unabhängigkeit. Das ist quasi die politische Ebene. Und drittens die Expansion in den Westen und Manifest Destiny. Und das ist über Umwege die wirtschaftliche Seite des Exzeptionalismus. Starten wir also rein. Die Puritaner und das Promised Land. Ich werde dir jetzt ja nichts Neues erzählen, wenn ich dir sage, dass die Kolonisierung der Amerikas begonnen hat mit Kolumbus 1492. Natürlich, wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen, gab es auch vorher in Form der Wikinger schon Europäer auf dem nordamerikanischen Kontinent. Aber mit Kolumbus 1492 beginnt das erstmal in der Karibik. Und auch im Norden des Doppelkontinents Amerika beginnt dann im 16. Jahrhundert eine Besiedlung durch europäische Siedler von ganz unterschiedlichen Ländern. Da waren auch erstmal die Spanier aktiv, dann aber sehr stark Franzosen, Engländer, aber auch Niederländer und andere. Eine ganz große Rolle in der Geschichtsvorstellung der USA, vielleicht weniger tatsächlich in der Geschichte, aber in der Vorstellung, sind aber eine Gruppe von Migranten, die im 17. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts, nach Amerika gekommen sind. Und das sind die sogenannten Pilgerväter. Diese waren zum großen Teil Puritaner. Also Puritaner waren eine sehr hardcore religiöse Sekte des Protestantismus in England. Die haben sich im 17. Jahrhundert ja generell ein bisschen ausgetobt. Auch der englische Bürgerkrieg, über den wir kurz im Kapitel über England gesprochen haben, mit Cromwell und Co., hatte ja dieses Element, beziehungsweise haben Puritaner da eine tragende Rolle gespielt. Aber davor schon sind eben einige dieser Puritaner nach Nordamerika gegangen. Und obwohl das gar nicht mal so viele waren in absoluten Zahlen, spielen sie in der Erzählung der USA eine ziemlich große Rolle. Und das liegt daran, dass das Ganze einen ziemlich starken religiösen Touch angenommen hat. Im 17. Jahrhundert kommen die mit der Mayflower, das war halt das berühmteste Schiff vor allem, und zielen dann in Neuengland, vor allem in Massachusetts. Und sehr bald entsteht daraus eine Idee des auserwählten Volkes. Diese Leute wollten dort eine neue Gesellschaft errichten und es kommen sehr bald dann auch Themen auf, wie der berühmte Ausspruch City upon a Hill, wo quasi damit angemaßt wurde, dass Amerika, Nordamerika in dem Fall, das, was später die USA werden würde, ein Leuchtturm der Christenheit für die Welt sein soll, eine Stadt auf einem Hügel, wörtlich gesehen, also etwas, was ausstrahlt in die restliche Welt und dieser Welt die rechten Werte repräsentiert und zeigt. Diese Pilgerväter der Mayflower galten zumindest in New England, aber teilweise auch darüber hinaus, auch eine lange Zeit und vielleicht mit Abzügen immer noch, auch irgendwo als Gründerväter der USA, wobei natürlich im 17. Jahrhundert von den USA keine Rede sein kann. Da sind wir ja deutlich, also 150 Jahre davor. Und das alles hatte auch keinerlei nationalen Anstrich. Hier ging es um Leute, die aus religiösen, vielleicht sozialen, vielleicht wirtschaftlichen Gründen nach Amerika gekommen sind. Aber doch wurde das eben lange so gesehen und es wird ein gewisser Einfluss dieser Pilgerväter auf die spätere amerikanische Gesellschaft und den amerikanischen, US-amerikanischen Staat angenommen. Und eine gewisse Kontinuität ist ja auch tatsächlich wissenschaftlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, dass A führt zu B führt zu C, so einfach ist es selten. Aber eine gewisse Kontinuität sehen wir in Amerika dann doch, wenn wir uns den Puritanismus anschauen, der dann über andere religiöse Strömungen, zum Beispiel die Quaker, die ja in den USA auch sehr stark waren und sind, bis zu den heutigen Evangelikalen führt, die ja immer wieder jetzt auch für Nachrichten sorgen, die sehr konservative christliche Werte vertreten. Also irgendwo wurde da ein Trend gestartet, der in den USA auch heute noch anzutreffen ist. Was wir aber besonders im Hinterkopf behalten sollten, denn das wird noch wichtig werden, ist diese Idee des Promised Land. Also diese City upon a Hill. Es ist ein auserwähltes Volk beinahe, so einfach vielleicht nicht, aber eine auserwählte Gesellschaft in der neuen Welt, die etwas Neues für diese Welt schaffen soll und das Land, das sie dort besiedeln, das ist ihnen mehr oder weniger von Gott zugesprochen. Das ist etwas, was in der Erzählung der Pilgerväter bereits ganz tief drinsteckt und das wird in den nächsten Jahrhunderten nur noch bedeutender werden. Aber erstmal folgt ja ein Jahrhundert, oder wie gesagt 150 Jahre nach Ankunft der Pilger, noch etwas, was nicht ganz so unbedeutend war. Und das wäre der zweite große Mythos der USA, die Gründerväter und die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Die Geschichte der amerikanischen Unabhängigkeit zu erzählen, würde hier jetzt jeden Rahmen sprengen. Dir ist wahrscheinlich bekannt, dass als Jahr 1776 traditionell tradiert wird. Begonnen hat das alles aber schon deutlich früher. 1773 war die Boston Tea Party, als eine europäischstämmige Elite, quasi Kreolen, wie man das da nennt, sich gegen die Zentralmacht in London gestellt haben und jetzt in dem Fall eben eine Teelieferung versenkt haben im Boston Harbor. Aber das geht im Prinzip einfach auch noch ein bisschen weiter zurück, was schlicht und ergreifend etwas ist, was wir aber in ganz Amerika sehen, also auch in Südamerika etwas ganz Ähnliches, dass wir dort eine soziale Zersplitterung miterleben, dass es einerseits Ureinwohner gab, im Norden Amerikas deutlich weniger als weiter südlich, aber doch, es gab dann Siedler oder auch administrative Beamte aus dem Zentrum, die, wenn sie noch in England oder anderswo geboren waren, je nachdem in welcher Kolonie wir gerade sind, eine sehr große Autorität genossen und die höchsten in der Gesellschaft waren. Und dazwischen gab es dann eben die sogenannten Kreolen. Das waren Weiße, Nachkommen von Menschen, die eben aus England, Schottland, was es dann auch immer war, in die USA gekommen sind, in die späteren. Und die standen irgendwo in der Mitte, waren natürlich privilegiert, gerade im Vergleich zu den amerikanischen Ureinwohnern, aber waren eben nicht so privilegiert wie die administrativen Beamten, die aus dem Zentrum kamen. Und gewisse hohe Stellen in der Verwaltung dieses Kolonialreiches wurde Kreolen schlicht und ergreifend vorenthalten. Und das hat überall zu Frust geführt, genauso in Mexiko oder in späteren Kolumbien oder egal, wo man eigentlich hinschaut, aber ebenso eben im Norden. Und so ist eigentlich auch diese Unabhängigkeit zu sehen. Das Gesamte geschieht dann in den 1770ern. Bis 1783 läuft der Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien. 1788 gibt es dann die Verfassung und 1789 die Bill of Rights. Und damit spätestens, kann man sagen, sind die USA in der Form, wie wir sie heute mehr oder weniger kennen, geboren. Was aber jetzt in der Mythologie deutlich wichtiger war als die Ereignisse und der Ablauf und auch die Gründe, sind tatsächlich aber die Menschen, die das damals gestaltet haben. Und so ist es in den USA ganz üblich, von diesen Leuten als Gründerväter zu sprechen, obwohl man gar nicht so genau weiß, wer jetzt genau alles ein Gründervater sein soll. Das kann man wirklich relativ frei interpretieren. Manche sagen, alle, die die Unabhängigkeitserklärung 1776 unterschrieben haben, das sind Gründerväter. Aber es gibt dann ja auch noch die Verfassung, 12 Jahre später. Alle, die die unterschrieben haben, sind auch Gründerväter. Ganz wenige haben beides unterschrieben. Und insgesamt sind wir da aber dann bei über 50 Personen. Also es wird schon ein bisschen unübersichtlich. Erst später dann im 19. Jahrhundert, auch hier ein Trend aus dem Hörbuch, im 19. Jahrhundert wurde dann doch eine Liste erstellt, wer denn jetzt die wichtigsten waren. Und das waren vor allem John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison und George Washington. Also 7 ganz große Gründerväter wurden da herausgearbeitet, was aber nicht heißt, dass nicht, je nachdem, welche Geschichte man gerade erzählen will, auch noch andere dazugerechnet werden. Was den Mythos der Gründerväter dann sehr stark ausmacht, ist, dass schon sehr bald, eben auch im 19. Jahrhundert, von Autoren, aber durchaus auch von Politikern, diese Menschen, vor allem diese 7, aber auch die anderen, als wahre Genies dargestellt werden. Die werden weit über normale Menschen gehoben. Es wird ihnen ein enormer Weitblick zugesprochen und es wird im Prinzip behauptet, dass diese Menschen, diese Männer, über Nacht in Amerika die Demokratie erfunden hätten, die größte Nation der Welt erfunden hätten und Amerika zu voller Größe gebracht haben. Und das ist freilich vollkommener Blödsinn. Von Demokratie kann damals eigentlich keine Rede sein. Nur ganz, ganz wenige freie, weiße Männer mit genug Landbesitz konnten tatsächlich wählen. Und die Probleme von damals sehen wir ja heute noch in den USA. Ne? Also wenn wir uns nur das Wahlmännergremium, das Electoral College, mal näher anschauen, sehen wir da noch ein paar Überbleibsel. Das ignoriert natürlich auch vollkommen die Frage der Sklavenhaltung damals, die in der Geschichte der USA ja noch ziemlich präsent werden würde. Und fast alle, wenn nicht alle, der sogenannten Gründerväter waren ja auch Sklavenhalter. Also auch da Demokratie, Freiheit, maximal in Anführungszeichen. Die Geschichte ignoriert aber zum Beispiel auch vollkommen die Loyalisten in Nordamerika, die quasi auf Seiten Großbritanniens gekämpft haben, von denen es auch genügend gab. Aber doch werden die Mythen über die Gründerväter in den USA gerade in Schulen immer noch mit erschreckender Kritiklosigkeit weitergegeben. So lernen zum Beispiel viele Kinder in den USA meines Wissens nach immer noch, dass zum Beispiel George Washington nicht lügen konnte. He could not tell a lie. Wie man auf so eine blöde Idee kommt, es ist mal anzunehmen, dass er nicht sonderlich mehr oder weniger gelogen hat als der Durchschnitt und dass man einer Person 250 Jahre später unterstellt, sie hätte einfach nicht lügen können, ohne jeglichen Beweis dafür zu haben, dass das auch nur annähernd wahr wäre, zeigt schon, wie mythisiert und aufgeladen und entfernt von der Realität und den historischen Quellen diese Debatte wirklich ist. Die Sklavenfrage habe ich jetzt ja schon angesprochen und das führt uns auch schon dann zum dritten großen Mythos, denn die Sklavenfrage war auch ein großes Thema, wenn wir über die Expansion in den Westen und die Idee der Manifest Destiny reden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde ja doch relativ schnell deutlich, dass die USA, dieser neue Staat, der immer noch relativ jung war zu dem Zeitpunkt, in Richtung Westen über den Kontinent expandieren würde. Das hat sich im Prinzip schon 1803 ergeben, mehr oder weniger, da Napoleon, er hatte wohl einfach keine Verwendung mehr für Nordamerika, den USA im Louisiana Purchase weite Teile des mittleren Westens, also von quasi Louisiana am Golf von Mexiko bis rauf an die kanadische Grenze verkauft hat. Zu einem Spottpreis muss man auch dazu sagen, es war ein ziemlich guter Deal für die jungen USA. Und plötzlich gab es da einen Haufen Land, der den USA gehörte, das waren aber noch keine Staaten, das war halt einfach so, wie man im Englischen sagen würde, up for grabs. Und jetzt begann dann eine Zeit, was man vielleicht als Oregon Trail kennt, oder da gibt es auch verschiedene Trails, aber einer nach Oregon war sehr berühmt, wo Leute in Massen in Richtung Westen zogen, um dort eine neue Existenz aufzubauen und Freiheit zu erlangen. Vor allem wirtschaftliche Freiheit war damit gemeint. Später folgte dann noch der Mexikanisch-Amerikanische Krieg 1848, der das dann endgültig zementiert hat, weil damit kam dann auch die gesamte Westküste zu den USA beziehungsweise in ihren Einflussbereich und die wurden dann irgendwann ja auch als Staaten eben Kalifornien, Washington, Oregon und Arizona und New Mexico, so, jetzt habe ich es glaube ich, in die USA mit aufgenommen. Dieser Zug in Richtung Westen, über die quasi Ureinwohner Nordamerikas hinweg, muss man ja natürlich dazu sagen, die auch immer wieder weiter westlich vertrieben wurden. Trail of Tears wäre hier ein sehr tragisches Stichwort. Die haben auch damals schon ein gewisses religiöses Element tatsächlich auch schon aufgestempelt bekommen. Und da kommt diese Idee der Manifest Destiny hinein. Und das geht wirklich im Prinzip zurück zu dieser Idee der Pilgerväter schon. Die USA sind ein Promised Land und sie sollte von den weißen Männern aus Europa, von den Puritanern mehr oder weniger oder von ihren Nachkommen oder Leuten in ihrem Geiste gestaltet werden. Und jeder dieser Männer konnte sich im Westen eben auch seine eigene Freiheit, sein eigenes Stück Land und seine eigene Existenz schaffen. Und diese Idee der Manifest Destiny wird auf die gesamte Nation ja umbelegt. Es ist den Amerikanern, den US-Amerikanern von Gott bestimmt, den gesamten, zumindest nördlichen Teil des Kontinents zu beherrschen. Mit Kanada hat man sich wohl irgendwann einfach arrangiert. Und später wurde da noch viel mehr rausgeschlossen. Da kommt dann Hawaii ins Spiel, da kommen die Philippinen ins Spiel. Aber zum Beispiel eben auch Puerto Rico, auch Kuba eigentlich. Also diese Idee der Manifest Destiny wird im 19. Jahrhundert eine sehr starke und gerade gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden die USA ja sogar selbst zu einem kolonialen Staat, eben zum Beispiel mit Besitztümern auf den Philippinen. Gleichzeitig brachte aber diese Expansion natürlich auch die Frage der Sklaverei immer wieder in den Vordergrund. Also es war ja immer eine Riesenfrage, wie damit umgegangen werden konnte. Es wurden dann Staaten, die im Westen lagen und dann quasi eben integriert wurden von Territorien in echte Staaten, immer in Zweiergruppen aufgenommen. Eine meistens im Süden, die dann ein Sklavenstaat war und eine dann im Norden als Free State. Ist bekanntlich in den 1860ern dann ziemlich implodiert mit dem amerikanischen Sezessionskrieg. Und generell kann man ja diese Westexpansion nicht als vollen und ausschließlichen Erfolg verbuchen, denn ich habe ja auch die Lage der Ureinwohner schon angesprochen, die ja immer weiter dort vertrieben wurden und de facto ja also wirklich an den Rand der Ausrottung da mitgebracht wurden. Trotzdem ist dieser Mythos, der sogenannte Frontier Myth, auch im 20. Jahrhundert noch extrem ausgeschlachtet worden. Den Amerikanern wird ein besonderer Geist zugesprochen durch diese Erfahrung der Expansion in Richtung Westen und dieses Wildwestleben im Prinzip. Und ja, einfach dieses Konglomerat an Ideen, so dieses Manifest Destiny. Dieses Land ist den Amerikanern, den weißen Amerikanern versprochen. Die Expansion ist Gott gewollt und diese Expansion wiederum formt auch den amerikanischen Menschen. Das hat in der Zeit noch sehr stark das Menschenbild der USA geprägt und auch diese Idee der Freiheit sehr stark geprägt, die ja heute in den USA noch überall deutlich zum Vorschein kommt. Es sind eben diese drei Mythen und man könnte noch ein paar mehr sagen, man könnte noch über den Melting Pot reden, man könnte noch über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten reden, aber im Kern sind es diese drei Mythen und diese drei Elemente des amerikanischen Nationalmythos. Einmal das Religiöse, wir sind ein nach göttlichem Willen ausgewähltes Volk, in Anführungszeichen, oder zumindest sind das Land und ihre Besiedler aus Europa göttlich ausgewählt. Dann zweitens das Politische, es gibt das Genie der Gründerväter, die es geschafft haben, dieses Land in ein politisches Modell zu verwandeln, das der Welt ein Vorbild sein soll und kann. Ja, und drittens das Wirtschaftliche, es gibt eine Expansion und eine Bekehrung des gesamten Halbkontinents, es gibt unbegrenzte Möglichkeiten im Westen und jeder ist dort seines eigenen Glückes Schmied und das wiederum hat die Menschen dort zu dem gemacht, was sie heute sind. Das ist im Prinzip, wenn man diese drei Elemente zusammennimmt, Religion, Politik, Wirtschaft, das ist im Kern der amerikanische Exzeptionalismus. Davon lebt das und das ist heute ja wirklich noch überall spürbar. Man sieht es in der amerikanischen Außenpolitik, wo man nicht lange suchen muss, bis eben die Ideen der Weltpolizei zum Beispiel kommen, die gerade seit den 80er und 90er Jahren ja einen großen Teil der Außenpolitik der USA ausgemacht haben. Schlicht und ergreifend, ja im Kern, weil man immer noch dieses City upon a Hill ist, oder man glaubt das zumindest. Ne? Dann sind natürlich auch die Einstellungen der durchschnittlichen Amerikaner da wirklich sehr bezeichnend, wie oft man wirklich unironisch, das ist für mich immer wieder überraschend, weil das in Europa so ungewöhnlich wäre, unironisch gesagt wird, America is the best country in the world, man. Von Leuten, die man auf einer Party trifft oder so. Und man denkt so, auf welcher Grundlage? Im Vergleich zu welchen Ländern? Und in Bezug auf was? Aber ja, ist einfach so. Und das zeichnet sich auch zum Beispiel dadurch aus, dass in den Schulen in den USA US-amerikanische Geschichte immer noch zu großen Teilen komplett getrennt von Weltgeschichte behandelt wird. Also dieses Bild wird halt auch schlicht und ergreifend nach wie vor weitergetragen. Und deswegen spielen diese mindestens drei Mythen und dieses Konstrukt des amerikanischen Exzeptionalismus immer noch eine riesige Rolle. Damit sind wir dann auch am Schluss dieses Bonuskapitels angekommen. Es freut mich, dass du es dir auch noch angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde dir sehr ans Herz legen, wenn du das noch nicht getan hast, höre den Déjà-vu-Geschichte-Podcast von mir an. Da mache ich alle zwei Wochen etwas ganz Ähnliches wie hier in diesem Hörbuch. Du kriegst Infos dazu ohnehin im Newsletter, aber ansonsten auch auf der Seite, wo du dich angemeldet hast, auf déjà-vu-geschichte.de findest du einen Link direkt zu meinem Podcast. Und ich würde mich freuen, da gibt es inzwischen über 100 Folgen. Und wenn dir das gefällt, hör einfach mal rein. Ich würde mich freuen, wenn es was für dich ist. Und dann, wer weiß, hören wir uns vielleicht sehr bald in unserem nächsten Déjà-vu.